Radio Potsdam. Smürek trifft.
Ich bin im Fernsehen aufgetreten. Das ist auch ein Titel eines Songs, der nicht von meinem heutigen Gast ist, aber mein heutiger Gast hat ihn sich ausgesucht. Wir hören ihn nachher im Laufe der Sendung. Einer der Titel, den wirklich alle im Ohr haben, ist Kling Klang. Und der ist, wie viele andere Titel, von meinem heutigen Gast. Er ist in Bad Belzig geboren, deutscher Musiker und Mitbegründer der Band Keimzeit. Ich freue mich, dass er heute bei mir ist und bei mir heißt tatsächlich auch im Studio bei Radio Potsdam. Herzlich willkommen, Norbert Leisecker.
Hallo.
Wir duzen uns und machen es uns natürlich auch in dieser Sendung, machen das auch hier in dieser Sendung. Irgendwie ist ein Gespräch dann auch vertrauter und irgendwie auch näher. Oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, ist eine Möglichkeit. Ne? Also letztendlich sind wir in Deutschland an das Du und an das Sie gewöhnt. Und in dem Fall, wo man sich sympathisch ist, kann man durchaus das Du anwenden.
Finde ich auch. Irgendwie ist es auch leichter oder es fühlt sich leichter an. So würde ich es vielleicht beschreiben. Wollen wir mal ganz vorne anfangen? Du bist in einem Dorf namens Lütte aufgewachsen. Wo genau ist denn das?
70 Kilometer von hier, von Potsdam entfernt, südlich im Fleming, in der Nähe von Bad Belzig. Ja, ein kleines Dorf namens Lütte. Damals, zu meiner Zeit, auch ungefähr 400 Einwohner. Da gab es alles, da gab es den Bäcker, da gab es den Konsum, da gab es zwei Kneipen und einen Kurzwarenladen.
Kurzwarenladen? Was gab es gleich noch im Kurzwarenladen?
Reißverschlüsse, Nähzeug.
Stimmt. Genau.
Wir Wolle, hatten einen, meine Mutter hat da immer Wolle gekauft.
Ja, wir hatten einen in Halle, der hieß Gummibieder, fällt mir gerade wieder ein. Das war, glaube ich, auch so ein Laden. Ja. Wollen wir da mal anfangen? Welche Erinnerungen hast denn du an die Zeit? Beschreib uns mal ein bisschen, was dir da noch so einfällt zu der Zeit in Lütte.
Eigentlich immer die Landluft. Mhm. Man hat dort viel Landwirtschaft betrieben auch. Da steht mein Elternhaus. Dort habe ich meine Kindheit, meine Jugend verbracht. Gleich in der Nähe ist Fredersdorf, der Ort. Dort war die POS Fredersdorf, meine Schule auch. Dort habe ich Sport getrieben, also ich bin so grundsätzlich so Geräteturner. Dort habe ich das Geräteturnen erlernt. Meine ganze Kindheit, meine ganze Jugend steckt so in dieser Gegend. Fredersdorf, Lütte, Schwanebeck, Dippmannsdorf.
Und atmest du manchmal die Luft? Fährst du manchmal noch hin und sagst, ich erinnere mich?
Unbedingt, man wird es ja nicht wieder los. Ne? Mhm. Dadurch, dass wir dort oft auch mit der Band proben, in Lütte noch, bin ich natürlich oft in Lütte. Und meine Mutter ist im betreuten Wohnen in Dippmannsdorf untergekommen. Meine Geschwister Marion und Roland wohnen noch in Lütte. Also insofern ist die Verbindung nach Lütte heiß.
Und es ist ja auch schön dort, ne? Es gehört ja zum, hast du ja auch schon gesagt, zum Fleming und grenzt zwar an Sachsen-Anhalt, ist aber in Brandenburg auch natürlich. Was magst du am Brandenburgischen besonders?
Die Schlichtheit. Also das sind keine Berge, da ist auch keine See. Ich würde auch gern wahrscheinlich an der See aufgewachsen sein, aber das war mir nicht beschieden und insofern kann ich mich mit dem Landstrich Brandenburg und Fleming doch sehr, sehr gut arrangieren. Es ist eine Klarheit und eine Verbundenheit bei den Leuten zu erkennen. Sympathisch einfach.
Diese Klarheit, die du beschreibst, ist ja auch manchmal so ein bisschen verbunden mit einer von außen wahrgenommenen Ruppigkeit. Ne? Sagen ja viele, die sind so ein bisschen genauer oder ein bisschen.
Ja, nicht so ruppig wie die Mecklenburger, aber oder sagen wir mal nicht so zurückhaltend wie die Mecklenburger, aber doch. Wie ich schon sagte, sympathisch und man muss die Brandenburger auch ein bisschen aufschließen. Das kenne ich auch von mir, dass ich nicht gleich reagiere, wenn man was von mir will. Ich brauche da ein bisschen Zeit und insofern zähle ich dazu.
Und ein Gewinn kann ja die Ehrlichkeit sein. Man weiß relativ schnell, woran man ist. Ist ja auch was wert, ne?
Ja, du hast ein großes Wort, ne? Die Ehrlichkeit.
Ja, das stimmt.
Die recht. Gilt ja überall.
Ja, das stimmt. Aber zumindest, man kann es vielleicht besser einschätzen, ja, wie derjenige gerade so drauf ist.
Ja, und vielleicht ist es damit auch verbunden, wenn ich dort aufgewachsen bin. Ich meine, wie soll ich da im Clinch mit dieser Gegend sein? Es ist jetzt gerade, wie gesagt, nicht so aufregend wie die See oder ein Hochgebirge, aber es ist ein Teil meines Herzens.
Du sagst keine Berge, das ist ja auch total richtig, aber immerhin, es gibt, also ich finde, wenn ich da durch den Fleming fahre, finde ich immer so leicht hügelig.
Ist eigentlich stimmt, ich habe einen Fehler begangen. Natürlich gibt es den Hagelberg
genau, als die höchste Erhebung. Ne? Genau. Hey. Genau, ist eine Bank drauf, kann man ein bisschen weit gucken. Ne? Also wow. Ein bisschen weiter gucken als sonst. Ja. Genau. Bist du ein Naturmensch? Also magst du so spazieren gehen im Wald? Ist das so deins?
Natürlich, also wer mag das nicht? Ich lebe gerne in Potsdam, aber bin natürlich auch gerne in der Natur. Ich bin so ein, also neben dem Geräteton laufe ich noch gern, fahre viel im Fahrrad und da ist mir natürlich Wald und Wiesen und Felder natürlich sehr nah.
Ja, herrlich. Wie musikalisch war denn deine Kindheit?
Da muss ich vorbauen, also meine Eltern, da kam das her, die Musikalität. Mein Vater war Lehrer an der POS Fredersdorf.
Und, für welches Fach?
Alle Fächer hatte er unterrichtet, außer Russisch.
Ah, okay.
Also insofern, er hatte, glaube ich, eine Ausbildung in Sport, Englisch und Mathematik, aber an so einer Dorfschule hat er letztendlich, wenn Mangel war, alles unterrichtet. Und ich habe bei ihm Unterricht bekommen. Und mein Vater war leidenschaftlicher Sänger und Mundharmonikaspieler.
Hey, cool.
Hört, hört. Und dann meine Mutter auch, sehr musikalisch. Und dann haben sie ihren Kindern, wir waren vier, natürlich Musikunterricht angedeihen lassen. Es gab immer bei den Leisegangs Hausmusik, es wurde viel gesungen.
Ach, schön.
Und insofern waren die Grundsteine damit schon gelegt, auch, dass ich ein Instrument erlerne. Am Anfang war es die Mandoline. Mhm. Das sagt dir noch was, ne? Mandoline?
18. Ja, es sagt mir noch was, aber mach noch mal ein Bild auf.
So ein kleines, sehr durchsetzungsstarkes Instrument mit 8 Saiten. G, du alter Esel, also mit Doppelsaiten. Und dann auf die Dauer geht es ein bisschen auf die Nerven, aber man kann damit doch auch Musik machen. Mhm. Und damit hatte ich begonnen. Und als mir das nicht mehr gefiel, habe ich meinem Vater gesagt, ich will irgendwas anderes lernen, aber nicht mehr Mandoline. Und dann sagte er, wie wär's denn mit der Gitarre? Mhm. Und ich sage, egal was. Und dann habe ich ab 12 Gitarrenunterricht bekommen in Belzig, bin ich dort immer hingefahren zum Gitarrenlehrer Lübbe, Herrn Lübbe, und da habe ich dann meine Grundlagen im Gitarrenunterricht bekommen.
Cool, dein Vater hat viel gesungen, auch einfach so, also so durch den Tag hindurch gesungen?
Und, oder? Mein Vater hat animiert, er war ja Lehrer und hat dann verschiedene, zum Beispiel Touren unternommen mit den Schülern an die Ostsee oder auch ins Mittelgebirge, und dann waren so immer 30, 35, 40 Schaler zusammen, und dann hieß es, wir singen Volkslieder, Leute, und dann hat er auch schon Texte, dann hieß es, wir können den Text nicht, dann hat er schon Texte dabei gehabt, so Blätter, und dann hat man halt zusammen gesungen, und er hat es immer animiert. Er hat da eigentlich immer, also er war so ein super Pädagoge, der, wie ich finde, eine ganze Menge an auch Sangesgut in die Schülerschaft getragen hat.
Ach, wie schön. Die Musik kam also aus dem Herzen der Familie. Welche Musik hat dich denn von außen als erstes erreicht?
Das war die Schlagermusik. Ich muss mich erinnern, dass meine Schwester irgendwann, die ist 1,5 Jahre jünger als ich, sie kam nach Hause und sagte, Daniel Gérard. Daniel Gérard mit Oh Butterfly, My Butterfly. Und ich wollte irgendwie mithalten, und dann habe ich gesagt, ich liebe Daniel Gérard mit dem Titel Butterfly, My Butterfly. Und das war mein Einstieg in die Popmusik oder in die Schlagermusik.
Hattest du auch einen Kassettenrekorder oder ein Tonband?
Ein Tonband hatten wir damals und haben dann mit einem Mikrofon, wie man das so kennt, also da vorm Radio gesessen, ja, das aufgenommen, und dann gab es hier Diodenschnur, schon, dass man den in Direktverbindung...
So Überspielkabel.
So Überspielkabel, genau.
Gab es dreipolig und fünfpolig dann später, also keine Ahnung, ob es das da auch schon... also Stereo, Mono, ne?
Ja, genau. Ja. Und dann haben wir natürlich aufgenommen, bis der Arzt kam. Also ich weiß noch, damals gab es die Sendung im SFB, Mein Herz gehört den Beatles, und da habe ich mit Kumpels ein Beatle-Album nach dem anderen in der Nacht immer aufgenommen. Man hat das jeden Sonntag ein Album gespielt, und da waren wir so froh.
Hat er reingesprochen? Es war ja immer diese Angst, dass die da reinmoderieren, ne?
Nee, haben sie nicht. Also das war direkt auch wahrscheinlich auch für die Leute, die da aufnehmen, gedacht. Also ein Album sich zu kaufen, daran war nicht zu denken. Das gab, Amiga hat ja keine Lizenz von den Beatles-Alben gehabt, und insofern waren wir angewiesen, oder das vom Radio aufzunehmen. Und das hatten wir dann alles auf Tonband.
Ja, fantastisch, kann ich mich erinnern. Und ist man auch mal, bist du dann auch mal zum Freund und ihr habt euch was überspielt sozusagen?
Aber natürlich,
ja. Ja, ne? das gehörte zur Kultur dazu, ja. Ne? Ja, ganz witzig. Wir spielen jetzt mal Musik, wie das in meiner Sendung so üblich ist. Und natürlich würde ich gerne mit einem Song starten, der zu eurer DNA gehört und wirklich Freude macht, nämlich Kling Klang. Und danach spielen wir aber einen Titel, den du dir explizit gewünscht hast. Am Anfang hatte ich ihn schon erwähnt. Ich bin im Fernsehen aufgetreten vom Liedermacher Gerhard Schöne. Warum dieser Titel?
Also ich bin Gerhard Schöne-Fan und es war einer der ersten Songs, die ich von ihm hörte und sofort diesen Humor teilte. Also das wird man hören.
Ist interessant, ich selbst war ja mal Statist bei einem Auftritt von Gerhard Schöne im Jugendfernsehen. Ich weiß nicht mehr, ob das Klick oder 1199 hieß, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber jedenfalls hat er gesungen, Gitarre gespielt und ich saß mit so ein paar Jugendlichen auf der Treppe und musste klatschen. Das weiß ich noch, wie heute, das war mega aufregend. Also insofern passt es auch für mich, ich bin im Fernsehen aufgetreten. Wir hören es jetzt, Gerhard Schöne und vorher Kling Klang.
Radio Potsdam, Smürek trifft.
Bei mir der Sänger der Band Keimzeit, Norbert Leisegang, willkommen zurück. Wir haben jetzt Gerhard Schöne gehört, da hatten wir jetzt gerade während die Musik lief, hast du mir eine Geschichte erzählt, die ich finde erzählenswert finde, weil sie irgendwie nett ist. Du hast den mal in Potsdam-West erlebt, ne?
In der Tat, in der Kirche in Potsdam-West in den 80ern, da war irgendwie schon vor der Kirche zu sehen, dass da was stattfindet. Und dann bin ich rein in die Kirche und die war rammelvoll und dann saß ein Mensch vorm Altar und hat mit der Gitarre Lieder gespielt und gesungen. Ich natürlich mich hinten mit angestellt, langen Hals gemacht und das verfolgt. Und irgendwann nach einer halben Stunde sagte der Mensch, es war Gerhard Schöne. So, jetzt machen wir mal Folgendes, alle, die vorne stehen, gehen nach hinten. Alle, die hinten stehen, die haben jetzt den Vorteil, vorne zu sitzen und hier vor mir Platz zu nehmen. Und das Publikum folgte diesem Aufruf und es war ein heilloses Durcheinander. Man rückte und begegnete sich. Und dann plötzlich saß ich nicht ganz weit vorne, aber doch in etwa 10 Meter Entfernung von Gerhard Schöne. Und dann habe ich die nächsten Songs gehört und war fortan Gerhard Schöne-Fan.
So. Das ist eine ganz schöne Geschichte, ja. Einfach das Publikum mal komplett durchtauschen, ne? Gar nicht schlecht. Wir haben ja auch im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, weil du nach Potsdam gekommen bist. Und das war die Zeit, als du Wehrdienst in Potsdam gemacht hast, ne? Also gar nicht so weit weg von zu Hause. In welcher Kaserne in Potsdam warst du?
In Eiche.
In Eiche. Die gibt es heute noch, ne?
Gibt es ja noch, ja.
Gibt es ja noch, genau. Wie lange war das? Und nochmal zur Erinnerung, wie oft durfte man da eigentlich raus, nach Hause und überhaupt?
Es war zu lange. Es war noch Wehrdienst, ja. Ne? Und da hat man einfach eine Aufforderung bekommen. Und so auch ich war 18, also noch ein halbes Kind. Mhm. Und dann bin ich da eingezogen und habe da 1,5 Jahre in meinem Wehrdienst vollbracht, bei der Bereitschaftspolizei.
Ah ja. Und durfte man da irgendwie nach Hause oder raus? Wie war das organisiert?
Sicher, da gab es dann verschiedene Urlaube, die man, Kurzurlaube und längere, die man allerdings hat es bei mir nicht so richtig geklappt. Ich war jetzt nicht der Vorzeigesoldat und insofern bin ich oft angeeckt, so aufgrund von Unachtsamkeiten. Und dann hat man den Urlaub gestrichen bekommen. Oh. Und dann letztendlich habe ich mich damit abgefunden, dass ich eigentlich, das war das letzte Jahr, will ich mal sagen, dann gar kaum noch Urlaub bekommen habe und nur noch darauf gewartet habe, dass ich da wieder abziehe.
Würdest du sagen, dass dir die Zeit was gegeben hat fürs Leben?
Eine Gretchenfrage. Ne? Man wird ja gesagt, ja, wenn die jungen Menschen dann beim Militär sind, dann kommen die raus und das sind endlich mal richtige Männer, die können, haben Ordnung und die wissen, was
Disziplin,
sie tun.
Disziplin, ja, genau.
Ich habe es gehasst. Ja. Ich bin grundsätzlich Pazifist und habe diesen ganzen Dienst an den Waffen grundsätzlich abgelehnt, damals schon und lehne ihn auch heute ab. Also für mich war es eine elende Tortur.
Das ist ja jetzt gerade wieder ein heißes Thema. Ne? Man überlegt ja, ob man die Wehrpflicht wieder einführt oder vielleicht ein soziales Jahr.
Genau, Mann, wie du sagst. Ne? Mhm. Also die auch viele ältere Männer wollen wieder die Wehrpflicht einführen. Naja, ich habe es ja schon gesagt, für mich ist das keine Alternative.
Bereits während des Wehrdienstes hast du die erste Band gegründet, ist das richtig?
Zuvor schon.
Die hieß Jogger, ne?
Mhm. Ja, da waren wir 4 Geschwister und haben uns das Instrumentarium ins Haus unserer Eltern geschafft. Schlagzeug, Bass, Verstärker, Gitarre, Akkordeon damals noch. Und dann
ist der Name in Anlehnung an den Sport getroffen worden? Also du hast ja gesagt, du machst oder hast Sport gemacht.
In der Tat, damals war es total heiß zu joggen. man sagte nicht laufen, man sagte joggen.
Es gab auch so, fällt mir gerade wieder ein, es gab so Puls-Schweißaufhänger, kennst du das noch?
Absolut.
Ja, so verschiedene Farben, rot, weiß, blau, hatte man so ums Handgelenk, ne?
Ja, man betrieb Aerobic, ne? Da waren also verschiedene schöne Sachen und Stirnbänder gab es auch.
Was für Musik habt ihr gemacht?
Nachgespielt. Wir haben vieles Angloamerikanisches nachgespielt. Simon Garfunkel, 50 Ways to Leave Your Lover. Wir haben einige Stones-Sachen auch gespielt. Das hat nicht so geklappt. Und dann haben wir uns begeistert natürlich schnell in den 80ern für die neue deutsche Welle. Also ideal fanden wir total in. Und dann haben wir das nachgespielt.
Ja, cool. Wenn ich an meine Zeit als, ich war tatsächlich auch mal DJ, damals hieß es noch Diskotheker, glaube ich. Also wenn ich an meinen ersten Auftritt in so einer Schulklasse denke, zu einer Weihnachtsfeier, da sind wir noch mit Lautsprecherboxen auf dem Handwagen hingefahren und hatten zurechtgespulte Kassetten und so weiter. Aber es war eine mega Aufregung. Kannst du dich noch an euren allerersten Auftritt erinnern?
Erzähl mal von deinem, das ist ja interessant. Also du bist dann hingefahren, habt ihr das alles aufgebaut, dann
genau.
Muss Publikum erstmal auch kommen, ne?
Nee, es war tatsächlich die Klasse 8C oder irgendwas, die hatten ihre Weihnachtsfeier. Die saßen alle in so einem U aufgebaut. Ja. Wir kamen dann da rein, also mächtig geschwitzt, weil die guckten nun alle, was machen die da? Und für uns war das erste Mal, dann haben wir die Boxen dahingestellt, haben dann unser kleines Mischpult, unsere beiden Kassettenrekorder dahin gebaut. Und dann war das so üblich, dass man, also jedenfalls habe ich das die ersten Jahre so betrieben, die Kassetten schon vorgespult hatte. Das heißt, die Titel schon an die richtige Stelle oder die Kassette, damit man die Titel zur Verfügung hatte, weil das Spulen war irre aufwendig. Und man war da echt im Zeitstress auch, ja, dass man das dann schafft, während der Titel läuft. Und dann haben wir da angefangen, sozusagen das erste Mal Musik zu machen. Und ich weiß noch, dass wir da zurück mit dem Handwagen, die Boxen da drauf, eine Decke drüber, sind wir da durch die Nacht gelaufen und es hielt uns die Polizei an. Ich weiß noch, was das soll, was wir da jetzt machen, was wir durch die Gegend tragen. Das ist meine erste Erinnerung.
Suspekt.
Aber war eine lustige Zeit, schön. Und weißt du noch bei dir?
So ähnlich war es bei uns, also in Lütte. Dann hieß es, zur Silvesterveranstaltung sollte eine Band aufspielen. Warum sollte es denn nicht Jogger sein? Also die vier Geschwister von den Leisegangs. Und wir hatten dann immer noch Freunde mit dazu. Und dann hieß es, ja, was spielen wir denn da? Also wir konnten dann unsere englischen, angloamerikanischen Songs da nicht so sehr zum Besten geben. Wir sollten Musik machen für alt und jung, hieß es damals. Ne? Es hieß eigentlich mehr für alt, also die Schlager spielen und die Volkslieder, so nach denen man schwurfen konnte. Das haben wir uns dann alles auch raufgedrückt und haben dann zum Silvesterabend in Lütte in der Gaststätte Hermann gespielt, über 5 Stunden mit Pausen natürlich. Damals hat man 3 Titel gespielt, dann gab es eine kleine Pause, dann wurde der Tanzpartner gewechselt und dann ging es weiter.
Nee, schlecht, war alles organisiert. Und hattet ihr das ganze Equipment, Verstärkeranlage und so, hattet ihr das alles?
Peu à peu wurde das mehr. Am Anfang waren das, also Schlagzeug war pur und so. Wir waren immer zu laut, den Älteren waren wir immer schon zu laut natürlich. Und dann haben wir also mit Verstärkern die elektrische Gitarre und den Bass verstärkt. Und Akkordeon konnte man einfach auch so. Und die Stimmen natürlich haben wir auch verstärkt. Und das hatten wir uns schon zugelegt, ja. Da gab es so einiges an Käufen schon in den 80ern. Vermona, Mischpult zum Beispiel auch.
Ja, sagt mir was, Vermona. Und Regent gab es irgendwie auch, ne?
Die Verstärker waren meist zusammengestoppelt. Und das war natürlich oft so rein elektronisch ein totales Fiasko, weil dann immer auch irgendwas kaputt ging. Dann musste der Lötkolben her, dann musste man da wieder rumfummeln. Aber am Ende war es den Leuten zu der Silvesternacht irgendwie auch stulle. Hauptsache, die spielen da unsere Songs. Also mein Hut, der hat 3 Ecken und irgendwas von Roland Kaiser und alles sowas.
Witzig, unsere erste Lichtanlage war aus Trinkfixdosen. Das war so, so Kakaopulverdosen. Da haben wir so diese bunten Glühlampen, die es ja bei uns schon gab, reingedreht und hatten die auf so ein Brett montiert. Ja.
Was für Zeiten.
Fühlt man sich da wohl. Wir kommen erstmal wieder zur konservierten Musik zurück. Wir spielen welche Musik, die in deinem Leben irgendwie auch eine Rolle gespielt hat. Dazu gehört auch Easy von Höchste Eisenbahn. Warum?
Na, Die höchste Eisenbahn habe ich persönlich kennengelernt, also die Jungs durch ein Projekt unter meinem Bett, heißt es. Da werden Kinder, also Songs für Kinder gespielt. Und Francesco, den Sänger dort von der höchsten Eisenbahn, habe ich dann kennengelernt. Und als die ihr erstes Album rausbrachten mit verschiedenen Songs, da war auch Easy mit drauf. Und da dachte ich, das ist ein großer Wurf, ein toller Song. Und deswegen habe ich den vorgeschlagen.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Hier ist Smürek trifft, hier ist Radio Potsdam. Bei mir der Sänger und Songschreiber Norbert Leisegang. Herzlich willkommen zurück. Nach der Zeit bei der Armee hast du studiert, und zwar an der Pädagogischen Hochschule, Diplomlehrer für Mathe und Physik. Warum Mathe und Physik?
Weil mein Vater Mathematiklehrer war und auch Physik unterrichtet hat, wie ich vorhin schon sagte. Und mir vorschlug, nicht unbedingt Musiklehrer werden zu wollen, denn sagte er, wenn du Musiklehrer wirst, dann hast du an einer Schule 7, 8 unterschiedliche Klassen. Und wenn du Mathematiklehrer wirst, dann hast du eine Klasse und wirst auch Klassenlehrer und kannst mit dieser Klasse was anfangen. Also rein pragmatisch hat er mir geraten, diese Kombination zu nehmen. Und da mein Vater der Held meines Lebens, meiner Jugend war, habe ich ihm natürlich da, bin ich ihm gefolgt.
Mathe und Musik sind ja auch gar nicht so weit auseinander, ne?
Überhaupt nicht.
Ne? Mhm. Hast du das Studium auch so ein bisschen für deinen Vater gemacht?
Eigentlich für mich, also man wird ja dann gefragt, ne, was willst du denn werden? Und das konnte ich irgendwie nie beantworten. Und ja, da mein Vater so ein Vorbild für mich war, habe ich gesagt, dann mache ich erstmal Lehramt, wie man heute sagt, für Mathematik und Physik. Und dann habe ich aber schon gemerkt, währenddessen ich das machte, dass ich weder in den Fächern durchsah, noch wenn ich mal vor einer Klasse stand, dass das funktionierte, dass irgendein Unterricht stattfand.
Das heißt, du hast es dann auch nicht praktiziert?
Ich habe es noch das Examen zu Ende geführt nach 4 Jahren Studium und dann habe ich den Dienst quittiert. Es war damals nicht so einfach. Man hat ja dann irgendwie eigentlich, bevor die Examen abliefen, unterschreiben müssen, dass man eingesetzt wird, wo die Volksbildung das für nötig hält. Und dann wurde ich in Oderbruch eingesetzt und bin da zur Direktorin im Sommer noch hingefahren und habe gesagt, ich werde nicht im September beginnen zum neuen Schuljahr und habe dann noch ein Disziplinarverfahren bekommen und konnte aber dann doch Abschied nehmen von dem ehrwürdigen Lehrerberuf.
Dein Leben ist ja dann spannend geblieben. Du hast dann, wenn ich das richtig gelesen habe, als Traktorist, Lagerarbeiter und Rettungsschwimmer gearbeitet?
Ja, und dann muss man sich ja über Wasser halten irgendwie. Ne? Und
da ich ja kann man als Rettungsschwimmer auch gut, ja.
Mhm. Und dann, die Rettungsschwimmerausbildung hatte ich und Traktorprüfung habe ich dann auch gemacht. Und dann
Traktorist, wie kann ich mir das vorstellen? LPG, weite Felder, eine Werkstatt, ein Traktor und Norbert Leisegang?
Genau so. Ich meine, du kommst aus Halle, du wirst das schon irgendwie im Blick haben. Mhm. Ich bekam damals einen alten Belarus, also so einen Traktor zugewiesen und dann wurde hinten ein Hänger rangehängt und dann bin ich neben meinetwegen, was wurde abgebaut, Möhren oder
Zuckerrüben
irgendwas,
oder
ja, Zuckerrüben. Mhm. Und dann bin ich daneben hergefahren, bis der Hänger voll war und dann habe ich den irgendwie zur Sammelstelle gebracht und das in einem Fort Gas.
Was haben die drei Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, gemeinsam? Traktorist, Lagerarbeiter und Rettungsschwimmer.
Gute Frage, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Es waren einfach nur Dinge. Hast du nicht vorhin erzählt, hast dir immer vorgestellt, dass du so viele Berufe wie möglich ausüben willst?
Ja, genau. Das vielleicht. Und vielleicht auch haben dir die Berufe genug Zeit gelassen für deine Musik?
Die haben auf jeden Fall eine ganze Menge Stoff gegeben. Mhm. Hinterher habe ich ja dann, oder parallel habe ich ja dann immer schon auch geschrieben. Und sicherlich, wenn ich jetzt mal da analysieren würde, käme da einiges an Stoff zusammen in den ersten Jahren von KMZ.
Rettungsschwimmer, könntest du heute noch retten?
Ich würde es versuchen, aber ich bin natürlich nicht mehr so fit. Mhm. Also hast du mal Rettungsschwimmer?
Aber ich schwimme sehr gerne, aber diesen Lehrgang habe ich nie gemacht. Nee.
Es ist eine Tortur gewesen damals für mich, also schon Sachen springen. Da springst du mit so einem Overall ins Wasser und musst irgendwie 200 Meter schwimmen und schon nach 20 Metern weißt du, du schaffst es nicht. Und Ja, da habe ich dann diese Ausbildung des Öfteren, musste man es wiederholen, des Öfteren auch wiederholt und habe auch als Rettungsschwimmer gearbeitet. Aber ehrlich gesagt, das ist, der Job an sich ist möglicherweise ganz easy, aber die Ausbildung dazu, ja. Also sie sind schon und sollen auch, die sind sehr, sehr gravierend.
Ja, geht ja auch um was, ne? Grundsätzlich habe ich, weiß ich gar nicht mehr, du hattest vorhin so ein paar Sportsachen aufgezählt, die du machst. Schwimmen ist auch dabei?
Schwimmen ist auch dabei.
Ja. Schwimmst du so im Sommer in diesen fantastischen Brandenburger Seen, die wir haben?
Im Heiligen.
Im Heiligen. Ja, bietet sich an, ne? Das ist schon schön. Ja. Wann habt ihr die Band Keimzeit gegründet?
Das ist nicht ganz festlegbar. Wir haben dann irgendwann gesagt, wir legen das mal fest, 82. Das war so ein fließender Übergang damals. Ja, am Anfang hießen wir noch Jogger. Und wir wollten es eigentlich beibehalten. Aber als dann die neue Deutsche Welle aufkam mit den tollen Namen, so wie extra breit, einstürzende Neubauten und so, dann sollte das auch ein deutscher Titel sein. Und dann haben wir uns so peu à peu umentschieden und dann ab 82, will ich mal sagen, hießen wir dann Keimzeit.
Warum Keimzeit? Oder ich könnte auch fragen, was hat gekeimt zu der Zeit?
Das inhaltlich war uns das echt egal. Das musste einfach nur phonetisch an so eckiger Name her.
Ah ja, okay. War die Band auch dann im Laufe der Zeit eine Möglichkeit, um aus dem täglichen gesellschaftlichen Leben der DDR so ein bisschen auszubrechen?
Das machen ja Bands grundsätzlich. Wenn ich heute eine Band gründen würde, dann würde ich auch aus dem Alltag ausbrechen. Ja. Und das haben wir damals auch gemacht. Also wir selbst, das war so eine Kumpeltruppe, dann schon mit Ole Sende, Matthias Opitz hier aus Potsdam, Ralf Benschuh, Saxophonist aus Potsdam, haben wir die Band erweitert und haben für uns eine Insel geschaffen, schon in den 80ern. Und dann auch für die Leute, die hinter uns, die uns nachreisten. Also wir haben dann erstmal in den Gaststätten viel gespielt und merkten, da kommen plötzlich so an die 500 Leute, manchmal auch 800, 700 Leute zusammen. Und später erst wurde mir bewusst, dass es dann doch eher so eine Insel war, um aus dem Alltag herauszutreten. Und nicht nur für uns, sondern auch fürs Publikum.
Wir reden gleich weiter über deine musikalische Karriere und natürlich auch über Keimzeit. Wir haben jetzt die East Blues Experience, nächste Musik, die du dir ausgesucht hast, ne?
Ja. Na, die gehören da genau rein. Also ich habe dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auch in den 80ern Peter Schmidt mit seiner Band damals Handarbeit gehört und dachte, das will ich auch. Habe das nie erreicht, Peter Schmidt ist unerreichbar für mich, aber auf jeden Fall waren das so, hat er mit seiner Band und mit seinem Schaffen dazu beigetragen, dass der Wunsch, Musik zu machen, noch größer wurde.
Die hören wir jetzt und wir setzen noch einen Titel danach. Natürlich eine Sendung mit Keimzeit ohne Musik von Keimzeit oder mit wenig ist absurd. Wir hören noch Singapur.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Heute bei mir zu Gast ein Sänger aus der Region, genauer aus Bad Belzig, noch genauer aus Lütte. Hier ist Norbert Leisegang. Kann man es eigentlich noch genauer sagen? Du hast mal in einem Interview gesagt, die Zutaten für gute Kreativität beim Songschreiben sind zum Beispiel wenig Geld, viele Probleme und viele Verbote. Also wenn das alles irgendwie so ist, dann ist man am kreativsten. Würdest du sagen, umso schlechter es einem geht, umso besser ist man als Künstler?
Nee, das ist Quatsch, glaube ich. Ich weiß nicht, das muss ich aus einer Laune gesagt haben. Möglicherweise hat man mir gesagt, man kann nur schreiben, wenn man glücklich ist. Und dann habe ich das Gegenteil aufgeworfen. Aber auf jeden Fall habe ich ja nicht erfunden in dem Moment, wo wir Künstler oder wo wir Schreiber Defizite haben. Können wir sie mit Songschreiben oder mit einer Kreativität ausfüllen? In dem Moment, wo wir was verboten bekommen, können wir die Tür aufmachen, die ideelle Tür aufmachen und dann hilft uns das Schreiben natürlich sehr.
In der DDR gab es ja eine Menge Verbote, also ein gutes Feld für Kreativität.
Nicht nur in der DDR, aber in der DDR, wenn ich mal so zurückblicke, da waren die Verbote von klaren Leuten, von klaren Feinden, die man ausmachen konnte. Ja. Zum Beispiel, das im Welzig war es das Kulturamt, Kreiskulturamt. Na, da habe ich gewusst, da ist so ein Typ, der kann uns nicht leiden und der wirft uns jedes Mal, wenn es geht, irgendwas zwischen die Beine. Mhm. Da war das klar. Und hin und wieder kann man das heute auch sagen, aber heute ist es diffuser geworden.
Nicht genau so zu verorten, so richtig.
Ja.
Ne? Welches Verbot nervt dich heute am meisten? Oder wo sagst du, also das geht mir echt auf den Keks?
Muss ich mal drüber nachdenken. Mm. So gleich fällt mir gar nichts mehr auf.
Rauchen in Gaststätten, Restaurants vielleicht? Keine Ahnung.
Alles Rauchen, das ist ein großes Thema. Würde mich jetzt nicht stören und das Verbot schon lange nicht. Fällt mir ad hoc nichts ein.
Ihr hattet ja unglaublichen Erfolg dann mit den Alben Irrenhaus, Kapitel 11, Bunte Scherben. Ende der 90er habt ihr dann so ein Experiment gewagt, ne? Dem wollte dann nicht jeder folgen. Ne? Das war auch viel elektronische Musik.
Das war 98, möglicherweise sprichst du das da an. 98 haben wir das elektromagnetische Feld, ein Album aufgenommen mit Franz Plaser. Naja, eigentlich will ich sagen, wollten wir selber nur eine Veränderung. Also man mag sich vorstellen, wir haben 82, so Anfang der 80er Jahre begonnen und dann hatten wir mittlerweile schon das Jahr 1998. Vorher schon 96 merkten wir, dass bestimmte Dinge schon gar nicht mehr funktionieren in unseren Konzerten. Also eine gewisse Party war ausgefeiert und einige in dieser Band, dazu gehört auch ich, wir wollten Veränderungen. Und dann haben wir uns umgeschaut nach einem Produzenten, den wir toll fanden. Das war Franz Plaser in Hamburg. Die Plattenfirma hier in Berlin mit Fritz Puppel und Toni Kral, die haben uns grünes Licht gegeben. Und insofern waren wir dann mit Franz Plaser in Brüssel und haben uns auf seine Produktionsweise eingelassen. Und die Produktionsweise von Franz Plaser war sehr computerlastig. Mhm. Obgleich natürlich alles auch eingespielt wurde per Hand. Mhm. Aber das hat uns dann auf den Kopf gestellt und nicht nur uns, sondern unser Publikum auch. Wir haben dann eher Watschen bekommen.
Würdest du es heute wieder so machen? Oder sagst du, ja?
Ja. Okay. Es ist so, du entscheidest ja an irgendeiner Stelle, wenn du dich verändern willst, welche Abbiegung du nimmst. Und es ist müßig, dann hinterher zu sagen, ach, ich hätte mal noch eine andere Abbiegung.
Ja, man weiß ja sowieso nicht, was hinter der nächsten Abbiegung dann gekommen wäre. Ne? Das ist ja immer so Irrglaube, dass wir denken, wir könnten das irgendwie einschätzen. Da fällt mir ein Phänomen ein, was ich bei Konzerten im letzten Jahr erlebt habe, Depeche Mode oder auch die Ärzte. Das Publikum ist hungrig auf die alten Hits und die Band wollen aber auch immer Neues platzieren. Ja, oft dann nicht so mit so durchschlagendem Erfolg. Man merkt auch, die Leute gehen dann nicht so mit, sondern die warten eigentlich auf das, was sie so kennen. Muss das Publikum das Neue eigentlich auch aushalten oder gar gänzlich auf alte Sachen verzichten? Und inwieweit müssen Bands akzeptieren, dass es manchmal nur schwer angenommen wird? Was meinst du, wer muss da eigentlich verzichten?
Ich würde da noch mal nachhaken und würde sagen, das Publikum an sich gibt es ja nicht. Wenn ich im Publikum stehe, dann habe ich ja nicht unbedingt die Meinung der anderen.
Das stimmt. Weißt du, wo ich meine es zu indikatieren an einem Stimmungsbild. Ja? Oder man hört ja auch, wie Menschen reagieren. Vielleicht ist das auch zu vereinfacht.
Ja, aber da würde ich sagen, ich merke schon, die Leute, die zu Keimzeit kommen, da gibt es Unterschiede in der Erwartung. Mhm. Und die Leute, die natürlich auf alte Songs stehen, sind meist auch die lautesten. Mhm. Und die Leute, die natürlich neues Material, auch gerne neue Songs hören wollen, sind leiser. Das liegt in der Natur der Sache. Und insofern gucke ich eher in die Gesichter und sehe dann, ob das, wenn wir was Neues spielen, ob das irgendwie einen Sinn macht, ob das irgendwie gut ist. Und wenn natürlich dann Kling-Klang gespielt wird und ein, zwei Tap getanzt wird, freue ich mich natürlich auch mit. Es ist organisch, wie ich finde, wenn du dann irgendwann mal, Ärzte, alle werden das irgendwie sagen, wenn du dann irgendwie ein paar Gassenhauer hast, dann sollen die natürlich auch gespielt werden. Nichts dagegen. Aber man wird dann irgendwie zum Kasper, wenn man eigentlich nur das spielt, finde ich. Also immer wieder rein ins Studio, immer wieder was Neues erfinden und letztendlich therapiere ich mich ja auch durch das Songschreiben. Also insofern kann ich da gar nicht aufhören, weil das brauche ich ja wie die Luft zum Leben.
Das ist ein sehr starker Ausdruck, aber sag genau, was du meinst. Kann es eine gewisse Müdigkeit geben, immer wieder die Titel zu spielen, die man schon immer gespielt hat?
Ja, na das, dass man müde wird, das, mittlerweile bin ich 63 und da brauche ich schon meinen Mittagsschlag auf Schlaf, um den Nachmittags nochmal munter zu werden.
Da bin ich ja nett, dass du hier in der Mittagszeit gekommen bist, ja? Dass du da vielleicht drauf verzichtet hast heute.
Ja. Nee, das passiert schon und das sind auch Dinge, mit denen muss sich ein Künstler und eine Band auseinandersetzen, ob man dann einen Song meinetwegen wie Kling Klang schon das 500.000. Mal gespielt hat. dann fängt man langsam an, irgendwelche Gimmicks einzubauen, ja, etc. Also, und dann wird es möglicherweise auch mal eine Farce. Dann rufen wir uns wieder zur Ordnung auf. Das passiert allerdings nicht bei Songs wie Flugzeuge ohne Räder oder wenn wir so spielen. Also bei einigen Songs wird es manchmal so eine Spielerei und bei anderen, da ist eine Seriosität gegeben, naturgemäß.
Die Zeit läuft, wie auch im Leben, auch hier in dieser Sendung. Das war jetzt auch schon fast die schöne Stunde mit Norbert Leisegang. Ich finde es schade, weil schon vorbei, aber auch sehr schön, weil sie stattgefunden hat. Ich danke dir da herzlich dafür. Vielleicht auch noch eine Frage zum Schluss. Welche Rolle spielt Dankbarkeit eigentlich in deinem Leben?
Demut und Dankbarkeit. Das ist schon in meiner Erziehung ganz groß geschrieben worden. Und ich vergesse das manchmal, aber natürlich mit zunehmendem Alter wird mir das bewusst, dass das nicht vergessen werden darf.
Eine ganz fantastische Eigenschaft, wenn man das ganz gut hinkriegen kann. Wir hören zum Schluss nochmal Musik von dir ausgesucht, Alle Jahre wieder, von Felix Kummer. Was verbindet dich mit diesem Titel?
Ich finde die Kraftklub aus Chemnitz für diese jetzige Popwelt extrem wichtig. Und als dann Felix das Soloalbum rausgegeben hatte, dachte ich erst bei mir, na jetzt brauchen wir noch ein Soloalbum eines Sängers. Dann habe ich es mir angehört und dachte, das sind großartige Songs und Alle Jahre wieder ist einer meiner Lieblingssongs.
Und bevor wir jetzt den Titel starten, natürlich nochmal die Frage, wann kann man euch das nächste Mal so live erleben?
Habe ich nicht im Kopf, aber wir sind in diesem Jahr noch ungefähr 40, 50 Mal auf der Bühne und man mag es mir nachsehen. Schaut ja,
selbstverständlich.
Auf die Seite.
Da hat man heute die Webseite dazu, ne? Da kann man es.
Damals gab es so Blätter, haben wir es ausgedruckt. Ganz damals in den 80ern.
Genau.
Und heute gibt es ja das.
Das berühmte Internet, ne? Das ja. Man natürlich gut dafür nutzen kann. Ich sage nochmal danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke an Sie, liebe Hörer, dass Sie Ihre Zeit mit uns verbracht haben. Wenn Sie später eingeschaltet haben, als Ihnen lieb war, dann klicken Sie einfach entweder in die Mediathek auf Radio Potsdam. Oder bei Spotify. Ab nächster Woche finden Sie die Sendung dort nochmal zum Nachhören. Ihnen einen wundervollen Sonntag. Genießen Sie den Frühling. Das waren Norbert Leisegang und Frank Smürek. Tschüss, bis bald.